Wir kommen jetzt sechstens zum Thema Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Zu Beginn muss ich zwei lateinische Begriffe erklären und einander gegenüberstellen. Liberalitas und Caritas. Die Römer, die alten Römer, kannten den Begriff der Liberalitas, das heißt Freigebigkeit. Aber es bezeichnet eine Freigebigkeit, die auf eine Gegenleistung wartet. So ähnlich, wie man das in Ägypten kennt. Man muss da sehr, sehr aufpassen, wenn man Dinge, die andere Leute haben, lobt und die schön findet. Denn da muss man damit rechnen, dass sie das vorbeibringen werden. Und das kann sogar bedeuten, ein Möbelstück, dass das effektiv vorbeigebracht wird. Aber das ist eben das Prinzip von Liberalitas. Dann erwartet man auch eine Gegenleistung. Das geht nimmer hin und her. Der freigebige Römer konnte Geld spenden für den Tempel, das wieder für Opfer, für Götter verwendet wurde. Und er konnte auch anderen Menschen gegenüber freigebig sein, aber grundsätzlich mit der Erwartung, dass man dabei auch wieder etwas zurückkriegt. Nun, der christlich-lateinische Ausdruck Caritas bedeutet etwas ganz anderes. Das bedeutet Liebe oder Nächstenliebe. In der lateinischen Bibelübersetzung steht Caritas speziell für Agape. Es ist ja bekannt, im Griechischen hat man mehrere Ausdrücke für Liebe. Und im griechischen Neuen Testament für die Liebe Gottes wird ganz speziell das Wort Agape verwendet. Schon die alten Griechen kannten dieses Wort. Aber in der Literatur kommt dieses Wort sehr, sehr wenig vor. Und so hat der Heilige Geist bei der Inspiration des Neuen Testaments diesen Ausdruck für Liebe, der eben fast nicht, kaum vorbelastet war durch die griechische Kultur, verwendet, um ihn zu füllen mit dem Gedanken der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes, die Gottes Wesen ausmacht. Und es geht auch um eine Liebe, die bereit war, uns zu lieben, auch obwohl nichts Liebenswürdiges in uns war. In 1. Johannes 4, Vers 8, wo es heißt, Gott ist Liebe. Das ist eben auf Griechisch Agape. Und in der lateinischen Übersetzung Deus Caritas est. Und so wurde der Begriff der Caritas eben der Begriff für Nächstenliebe und Barmherzigkeit, die nichts zurück erwartet, sondern als Dank, Ausdruck des Dankes und der Hingabe an Gott, der uns zuerst geliebt hat. Die Christen hatten, die frühen Christen hatten ein ganz anderes Verhältnis zu den Schwachen, den Armen, zu den Menschen am Rand der Gesellschaft. Und sie konnten denken an die Worte des Herrn Jesus in Matthäus 25, wo er berichtet, wie er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit und dann die Menschen im Gericht vor ihm erscheinen müssen. Und da sagt er zu einer Gruppe, Vers 35, denn mich hungerte und ihr gabet mir zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremdling und ihr nahmet mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamet zu mir. Die Angesprochenen fragen dann, ah, wir haben dich doch noch nie gesehen. Wir haben doch dir nie zu essen gegeben, wir haben dich nie getränkt. Und dann sagt der Herr, alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In Hebräer 13, Vers 16 haben wir dieses Gebot des Wohltuns aber und Mitteilens vergesset nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Der griechische Begriff für Wohltun wird im Neuen Testament speziell verwendet, zum Beispiel für Wohltun gegenüber Armen. Während der Begriff Mitteilen speziell darauf hindeutet auf zum Beispiel Unterstützung des Evangeliums und der Mission. Das sind also zwei verschiedene Begriffe, die aber in einem Satz als Befehl so aufgeführt werden, Hebräer 13, 16. Übrigens, im Vers davor geht es um die Anbetung Gottes. Opfer des Lobes, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann des Wohltuns aber und Mitteilens vergesset nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Also das Wohltun gegenüber Armen wird gerade in Verbindung mit der Anbetung Gottes erwähnt. Tertullian, den ich ja schon mal erwähnt habe, dieser bekehrte Rechtsanwalt um 200 nach Christus, schreibt in seinem Buch Apologeticum 39,5-7, dass die frühen Gemeinden oder frühen Kirchen eine Kasse hatten für Witwen, Waisen, Kranke, Arme, Gefangene, bedürftige Alte. Und dieses Geld konnte auch eingesetzt werden zum Freikauf von Sklaven und zum Beispiel auch für Begräbnisfinanzierung, was ja sehr teuer sein kann. Plautus, ein berühmter römischer Komödiendichter, 254 bis 184 vor Christus, schreibt in seinem Werk Trinomus 2338 bis 39: Du erweist einem Bettler einen schlechten Dienst, wenn du ihm zu essen und zu trinken gibst. Du verlierst, was du hast, und verlängerst nur sein Elend. Also, diese Sätze sind eigentlich eine sehr treffende Umschreibung der Sicht der Armen in der römischen Kultur. Es war eine Kultur der Unbarmherzigkeit. Und darum fielen die Christen so auf. Die waren ganz anders. Christen kümmerten sich um Schwache, Kranke, Elende, um Sterbende und selbst um Seuchenopfer, wenn es also um Pest ging. Und es bekannt war, dass die Leute einfach davonrannten und Christen unter Einsatz ihres eigenen Lebens standen den Menschen in der Not bei. Und das geschah schon in der Zeit, als sie selber vom Römischen Reich verfolgt waren. Im 2. und 3. Jahrhundert. Und natürlich auch im 1. Und bereits im 2. und 3. Jahrhundert wurden auch Vereinigungen gegründet für Notleidende. Aber mit der großen politischen Wende ab dem 4. Jahrhundert, der sogenannten Konstantinischen Wende, als das Christentum Staatsreligion wurde, zuerst erlaubte Religion und dann Staatsreligion. Es wäre besser gewesen, es wäre bei der erlaubten Religion geblieben. Das nur so nebenbei. Aber das hat große Veränderungen gebracht. Jetzt konnte man viel mehr auch organisieren, was vorher unter der Verfolgung noch nicht in dem großen Maß möglich war. Es wurden Waisenhäuser gegründet, Häuser für Findelkinder, eben für die Ausgesetzten, Armenhäuser, Heime für Geisteskranke, all das schon ab dem 4. Jahrhundert. Und ebenso Krankenhäuser, das war ganz speziell. Spitäler, das gab es in der alten Welt nicht. Das sind christliche Innovationen, Erneuerungen. Natürlich gab es Krankenpflege für verwundete Soldaten in der Armee, das. Es gab auch in der alten Welt Ärzte, aber das ging nicht weiter. Die Krankenpflege war dann nicht mehr die Sache der Ärzte. Und die Christen führten die fortgesetzte Krankenpflege ein. Dann auch Altenheime war auch eine Innovation der Christen. Ab Kaiser Justinian dem I., 483 bis 565, wurden diese Altenheime eingeführt und ab 630 nochmals eine Innovation, Blindenheime. Das war neu, das kannte die alte Welt nicht. Stellen wir uns mal vor, das soll ein Kulturloch sein. Wenn das nicht gekommen wäre, und so muss man sich im Klaren sein, die ganzen Gesundheitseinrichtungen heute, das ist ein Erbe des Christentums. Und siebtens möchte ich etwas sagen zum Thema Bildung. Der Herr Jesus gab in Matthäus 28, 19 den Missionsauftrag an seine Jünger weiter. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Alle Nationen sollen Jünger werden. Der Ausdruck Jünger bezeichnet einen Studenten, einen Schüler. Das griechische Wort ist dieses Wort. Und das entsprechende hebräische Wort Talmid ist auch heute noch das Wort für Studenten. Also die Jünger Jesu waren Studenten, die von ihrem Herrn lernten. Was lernten sie? Torah. Und die biblische Lehre des Messias. Das Alte Testament und die neue Lehre, die dazu kam, von dem Messias. Und so sagt der Herr Jesus, machet alle Nationen zu Jüngern, also zu Menschen, die jetzt lernen sollen. Und er sagt, und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also biblischer Unterricht war von Anfang an geboten. Die ersten Christen nach Pfingsten waren gekennzeichnet in Apostelgeschichte 2,42 durch den ersten Punkt schon, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Sie wurden systematisch unterwiesen und gebildet. Und das weckte natürlich bei den Menschen auch das Interesse, wenn sie nicht lesen konnten, lesen zu lernen. Und darum war ja schon im jüdischen Volk das Lesen und Schreiben dermaßen weit verbreitet, als man bei uns unter den Helvetiern und Germanen noch gar keine Literatur hatte. Nicht wahr, wenn man sich das überlegt. Schon sehr früh entstanden Katechetenschulen, ab 150 nach Christus. Dann ab dem 4. Jahrhundert gab es Dom- und Bischofsschulen. Und durch die ganze Zeit des Mittelalters wurden Bibliotheken gepflegt in den Klöstern. Da ging es um die Pflege der Bibelhandschriften, die präzise und mit Hingebung abgeschrieben wurden. Da wurden biblische Handschriften, aber auch Literatur aus der alten Welt abgeschrieben und überliefert. Und ab dem 5. Jahrhundert gab es auch Klosterschulen. Die erste Universität der Welt war wohl die Universität von Bologna, 1158. Da sehen wir, also die Universitäten sind ein christliches Erbe aus dem Mittelalter. Die Rede vom dunklen Mittelalter, woher kommt die eigentlich? Das kommt von den Aufklärungsphilosophen, die sich gegenüber der Vergangenheit und ganz speziell gegenüber allem Christlichen absetzen wollten. Auf Französisch nennt man ja die Aufklärungszeit «le siècle des Lumières», das Zeitalter der Lichter. Und so betrachteten sie sich als im Licht, während alles, was früher war, war in der Dunkelheit. Und von daher kommt die Rede vom dunklen Mittelalter. Ich will nicht damit sagen, dass im Mittelalter alles gut gewesen sei. Überhaupt nicht. Aber es ist falsch zu sagen, dass das Mittelalter eine kulturlose Zeit gewesen war. Ganz im Gegenteil. Und im Mittelalter kann man sehr viel Licht finden, auch biblisches Licht. Man muss nur am richtigen Ort schauen. Und eben sogar die Universitäten haben ganz klar ihren Ursprung im Mittelalter. Und mit der Reformation kam nochmals ein deutlicher Schub. Martin Luther forderte öffentliche Schulen nun für alle. Und er bestand sogar auf Schulzwang. Also wer ein Problem hat mit Schulen, der kann auch ein Problem haben mit Martin Luther. Aber für Martin Luther war natürlich klar, was im Zentrum der Bildung sein muss. Das ist eben Gott und sein Wort. Kindergärten, diese Erfindung geht zurück auf Friedrich Vöbel um 1840. Das war auch ein gläubiger Mann. Also die Kindergärten haben auch eine ganz ganz eindeutig christliche Herkunft. Und ebenso die Sonntagsschulen, das geht zurück auf Robert Rakes, 1780. Und zwar hat er sich so um die Jungs und Mädchen auf der Straße gekümmert, die nun wirklich gar nichts hatten. Und die lud er ein in Sonntagsschulen und wollte ihnen biblische Lehre vermitteln, aber auch ein grundlegendes Maß an Bildung. Also Sonntagsschulen war wirklich, kann man sagen, eine Grundschule für Kinder auf der Straße. Und in der englischsprachigen Welt hat das Wort Sonntagsschule sowieso einen ganz anderen Klang. Ich meine, in Amerika ist das ziemlich üblich in Gemeinden, dass man zuerst am Sonntagmorgen nicht die Predigt hat, auch nicht Anbetung mit Abendmahl, sondern zuerst Sunday School. Und da gibt es eben die Sunday School nicht einfach nur für die Kinder, sondern für die Erwachsenen. Das ist eine Art Bibelklasse, wo die Erwachsenen auch systematisch in der Bibel unterrichtet werden. Also das zur Sonntagsschule. Gehörlosenunterricht ist auch eine christliche Erfindung aus der Zeit um 1775. Und Blindenunterricht geht sogar schon zurück auf das 16. Jahrhundert. Und dabei ist besonders zu erwähnen Louis Braille, der 1829 die Braille-Methode einführte. Eine gewaltige, sensationelle Erfindung, wie man mit den Fingern lesen kann. Er selber war ein tiefgläubiger Mann, der früh erblindete, und so kam er auf die Idee mit der Blindenschrift, die ein gewaltiger Segen geworden ist für unzählige Menschen heute. Und wenn man denke, auch heute, ich weiß die Zahl für Deutschland, es gibt etwa 5 Millionen Sehbehinderte, die also 30% oder weniger sehen. Und da ist heute natürlich auch ein gewaltiger Fortschritt gemacht worden im Zusammenhang mit Computern, Computernutzung. Aber leider gibt es manche, die Homepages erstellen, die nicht daran denken, was man tun muss, dass Blinde alle diese Homepages auch lesen können. Viele christliche Homepages sind nicht lesbar für Blinde. Und zwar braucht es da eine kleine zusätzliche Einrichtung, und dann können die eben all das, was wir geschrieben sehen, können die akustisch machen. Ja, normalerweise in einem unglaublichen Tempo. Und die können da sehr toll umgehen. Aber das Schlimme ist, dass gerade heute esoterische Seiten sehr gut eingerichtet sind für Blinde und auch terroristische Seiten. Also das ist noch ein Punkt. Vor kurzem hat ein Blinder mich angeschrieben und hat sich beschwert, meine Seite sei gar nicht für ihn günstig eingerichtet, und das finde ich eine sehr schlimme Sache und so. Und ich musste ihm sagen, das war also nicht böse Absicht, sondern das ist eben eine Information, die man weitergeben muss. Ich war gerade vor kurzem an einer Informatiktagung, und da hat eben ein Blinder sehr ausführlich über die Möglichkeiten des Internets für Blinde berichtet. Und das muss man also auch jetzt eben neu ausnützen, um so das Evangelium gerade unter dieser Gruppe von Menschen, die eine große Gruppe ist in der Gesellschaft, dass man es so verbreiten kann. Das nur zur Braille-Methode. Nun, unter achtens, es ist damit verwandt, möchte ich etwas sagen zum Thema Wissenschaft. Die Bibel ruft uns grundsätzlich auf zum Studium der Natur. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. In Römer 1, Vers 20 steht, dass der Mensch mit Hilfe seines Verstandes erkennen kann an der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. Und so stellt uns die Bibel eben die Natur als Gottes Offenbarung dar, die es gilt zu erforschen und kennenzulernen. Psalm 19, Vers 1. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und so ist von der Bibel her ein Interesse an der Natur ganz etwas ganz Natürliches. In Johannes 1, Vers 1 beginnt das Evangelium mit: Im Anfang war der Logos. Vers 3: Alles wurde durch denselben. Jesus Christus wird hier der Logos genannt, das Wort. Von dem Wort Logos leitet sich unser Wort Logik her. Und hier wird gesagt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Ausführende war in der Schöpfung. Alles wurde geplant von dem Vater. 1. Korinther 8 sagt, dass alle Dinge von Gott, dem Vater, kommen, durch den Herrn Jesus Christus. Das heißt, der Sohn war der Logos, der alles ausgeführt hatte. Und daraus folgt, dass der Christ zu erwarten hat, dass in der Natur alles logisch aufgebaut ist. Weshalb werden in der Wissenschaft Gesetzmäßigkeiten erforscht? Weil man grundsätzlich davon ausgeht, dass es nach Gesetzmäßigkeiten abgeht. Aber das war bei den Hindus nicht so. Die Hindus sahen ihre Götter, die ganz mutwillig handeln konnten, überall irgendwo in der Natur. Und da war nicht zu erwarten, dass alles nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit abläuft, sondern mutwillig, wie die unzähligen Götter eben handeln. Und so war das auch bei den alten Römern und Griechen. Also die Vielgötterei war ein wichtiges Hindernis für die Entwicklung von Wissenschaft. Aber von der Bibel aus müssen wir ganz klar davon ausgehen, dass überall Logik, alles von Logos geprägt ist. Die moderne Wissenschaft begann sich zu entwickeln im Mittelalter. Eben in der Zeit, als die Universitäten gegründet wurden. Und einer der frühen großen Wissenschaftler war Robert Grosseteste. Er war Theologe und Forscher. Circa 1170 bis 1253. Er war der Vater der experimentellen Methode. Also er sagt, wir müssen uns nicht mehr so von Plato und Aristoteles leiten lassen. Denn die Philosophie von Plato und Aristoteles, die leider in den vergangenen Jahrhunderten davor die Kirche ganz stark beeinflusst hatte, das gehörte mit zu diesem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Diese Art des Denkens war dem experimentellen Forschen entgegengesetzt. Und so war das ein ganz entscheidender Bruch, dass dieser Robert Grosseteste forderte, man muss Experimente durchführen und aus diesen Ergebnissen dann Grundsätze ableiten, Gesetzmäßigkeiten ableiten. Sein Schüler Roger Bacon, 1214 bis 1294, sagte, alle Dinge müssen durch die Erfahrung verifiziert werden. Und das bedeutet eine Befreiung von Platon und Aristoteles. Und damit kam ein Aufschwung der Naturwissenschaft, besonders dann in der Zeit der Renaissance, 15. und dann 16. Jahrhundert. Zuerst besonders in den Bereichen Astronomie und Physik. Wenn wir von Astronomie reden, von der Erforschung der Sternenwelt, dann sind folgende vier Namen ganz besonders wichtig, denn sie gehören zu den Begründern der modernen Astronomie. Niklaus Kopernikus, 1473 bis 1543, er war Theologe und Astronom. Und er kam zur Entdeckung, dass nicht die Erde im Mittelpunkt steht, in dem Sinn, dass die Sonne um die Erde kreisen würde, sondern die Sonne stand im Mittelpunkt. Und die Erde kreist um die Sonne herum. Dann Tycho Brahe, 1546 bis 1601. Er war ein wichtiger Astronom, der damals eine Supernova entdeckt hatte. Ein neuer Stern, der plötzlich am Himmel erschien. Nicht wahr, wenn ein Stern in unserer Galaxie explodiert, wird er für eine kurze Zeit etwa 1 Milliarde Mal heller. Das heißt, etwa so hell wie eine gesamte Galaxie. Und dann kann man ihn plötzlich von Auge sehen für eine gewisse Zeit. Und hier sieht man ein NASA-Bild mit dieser Supernova 1572. Das ist noch die Leiche, die davon übrig geblieben ist. Die hat also Tycho Brahe entdeckt. Dann Johannes Kepler, 1571 bis 1630. Er berechnete als erster die Planetenbahnen. Mathematisch. Und schließlich Galileo Galilei, 1564 bis 1642. Er war der erste Mann, der ein Teleskop auf den Himmel richtete. Und zur Erkenntnis kam, das sind nicht 3000 Sterne, die man sehen kann, sondern etwa 30.000 Sterne. Ich muss betonen, alle diese Männer waren gläubig. Für die hatte die Bibel Autorität als Gottes Wort. Und das ist auch gerade zu betonen bei Galileo Galilei. In der Schule wurde ständig die Galileo-Galilei-Legende erzählt. Als wäre er gegen die Bibel gewesen. Das stimmt überhaupt nicht. Er hatte einen Konflikt mit der herrschenden Philosophie der Kirche. Aber er selber hatte kein Problem mit der Bibel. Das muss man den Schülern erzählen. Die Leute kommen ständig heute noch mit Galileo Galilei im Kontrast zur Bibel. Das ist vollkommen falsch, historisch falsch. Sir Isaac Newton, 1642 bis 1727. Er hat das Gravitationsgesetz entdeckt. Und das als tiefgläubiger Mann. Denn er hat nämlich auch theologische Werke geschrieben, zum Beispiel einen Kommentar über das Buch Daniel. Er legte die Grundlage für die klassische Mechanik, also für die klassische Physik. Und war auch ein wichtiger Begründer der Infinitesimalrechnung. Schon Leibniz hat ja die Differentialrechnung entwickelt und Newton hat da auch mitgewirkt, also bei dem, was wir in der Mathematik als Analysis bezeichnen, Integration und Differentialrechnung. Er hat die Teilchentheorie des Lichtes entworfen. Bis dahin meinte man, Licht sei ein Zustand. Licht ist einfach da. Und er stellte fest, nein, Licht bewegt sich. Übrigens, so wie es in der Bibel steht. In Hiob 38 stellt Gott die Frage, kennst du den Weg, auf dem das Licht sich ausbreitet? Und er konnte das mit der Teilchentheorie veranschaulichen. Newton gilt als einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten. Also unglaublich, wenn dieser Weltwoche-Artikel, um nochmals darauf zurückzukommen, eben das völlig übergeht und gar nicht sieht, dass die Naturwissenschaft ganz direkt im christlichen Glauben begründet wurde. Ein weiteres Beispiel ist Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 bis 1716, den habe ich schon erwähnt, das ist eben der Vater der Differentialrechnung. Und das brachte ja die Basis für die gesamte höhere Mathematik, ohne die moderne Naturwissenschaft von heute gar nicht möglich wäre. Aber Leibniz sagte, die Bibel ist Gottes Wort. Und dann Blaise Pascal, hier sieht man das Pascal-Dreieck, das berühmte, 1623 bis 1662. Er hat das Pascalsche Gesetz, Druckgesetz in der Physik, hat er begründet und beschrieben. Dann eben das mathematische Pascal-Dreieck geht auf ihn zurück. Er ist auch Erfinder einer der ersten Rechenmaschine gewesen. Und er hat das berühmte Buch Pensée geschrieben. Er lebte in der Aufklärungszeit und wendete sich als Denker und als Wissenschaftler gegen die Aufklärungsphilosophie. Und hat die Glaubwürdigkeit der Bibel verteidigt. Unter anderem gibt es da ein Kapitel in seinem Buch Pensée über messianische Prophetie, wo er zeigt, wie sich die Voraussagen über Jesus Christus in Jesus Christus erfüllt haben, aus dem Alten Testament. Er erklärt zum Beispiel auch die Prophetie der Jahrwochen von Daniel 9, wo sogar der genaue Zeitpunkt des Kommens von Jesus Christus vorausgesagt war. Das hat er alles da aufgeführt. Ich hatte diesen Text, ausgerechnet diesen Text bekommen als Maturitätstext in Französisch. Das war toll, da konnte man aus dem Vollen schöpfen. Alessandro Volta, 1745 bis 1827, auch ein gläubiger Mann, ist der Entdecker des elektrischen Stroms. Und wenn wir von Voltzahlen sprechen, 220 Volt, dann erinnern wir uns immer wieder an diesen gläubigen Mann, Alessandro. Oder Georg Simon Ohm, 1789 bis 1854, ist der Begründer des Ohmschen Gesetzes in der Elektrizitätslehre. Da geht es um den Zusammenhang zwischen Spannung und Strom. Er hat auch den Ohmmeter entwickelt und die Einheit Ohm ist in der Elektrizitätslehre als Widerstand auch vielen bekannt. André-Marie Ampère, auch ein gläubiger Mann, 1775 bis 1836. Er beschäftigte sich mit der fließenden Elektrizität und dem Magnetismus und machte da große bahnbrechende Entdeckungen. Und dann Michael Faraday, 1791 bis 1867, er legte die Grundlage zur Elektroindustrie von heute. Und er war der Entdecker verschiedener Kohlenwasserstoffverbindungen. Man spricht ja von dem berühmten Faradayschen Käfig, der erklärt, warum ein Blitz in einem Haus nicht einschlagen soll. Ja? So durchs Fenster durch. Das ist hier die bestimmte Gesetzmäßigkeit, eben das Faradayische Käfig, das so einen Schutz bildet. Auch im Auto ist man in einem Faraday-Käfig. Das ist noch gut zu wissen, wenn man durch den Sturm fährt, von Blitzen umgeben ist. Robert Boyle, 1627 bis 1691, er war der Vater der modernen Chemie. Auch das geht zurück auf einen gläubigen Mann, der übrigens Verfasser von theologischen Artikeln war und er hat auch Geld für Bibelübersetzungen gespendet. Und hat die Mission in Neuengland vorangetrieben. Aber leider all diese Dinge werden in der Schule nie erzählt. Das ist schon eigenartig. Das wird ausgeblendet. Antoine Lavoisier, 1743 bis 1794, ist der Mann, der den ersten thermodynamischen Hauptsatz formuliert hat. Diese Gesetzmäßigkeit entdeckt hat. Das ist der Energieerhaltungssatz. Also er stellte fest, die Energie in einem bestimmten Bereich bleibt immer gleich. Das heißt, aus dem Nichts entsteht nicht plötzlich Energie. Und dieser Satz gehört mit zu den wichtigsten Naturgesetzen der modernen Naturwissenschaft. Ohne Thermodynamik geht es überhaupt nicht. Und übrigens, dieser Satz besagt ja auch, dass also aus dem Nichts unmöglich einfach so etwas plötzlich entstehen kann. Aber in der modernen Urknalltheorie geht man ja über die Wissenschaft hinaus und sagt, ganz am Anfang, bevor die ganze Energie da in einem Punkt konzentriert war, da war nichts. Und plötzlich sei aus dem Nichts die ganze Energie entstanden in einem Punkt und dann habe sich das Weltall ausgedehnt. Und so seien dann die Sonnen und Galaxien und so weiter entstanden. Aber der erste thermodynamische Hauptsatz sagt ganz klar, das geht nicht. Das ist ein Naturgesetz. Aus nichts entsteht nichts. John Dalton, 1766 bis 1844, als überzeugter Christ war er der Vater der chemischen Atomtheorie. Joseph Priestley, 1733 bis 1804, ist der Entdecker des Sauerstoffes, des Lachgases und auch die Entdeckung von Salzsäure und Schwefeldioxid gehen auf ihn zurück. Und dann, bei uns in Europa weniger bekannt, in Amerika sehr bekannt, George Washington Carver. Circa, man weiß es nicht genau, 1860 geboren, lebte bis 1943. Das war ein schwarzer Junge, ohne Möglichkeit für Bildung und so weiter. Und Er hat eine ganz eigenartige Lebensführung erlebt. Und dieser Mann wurde schließlich ein gewaltiger Wissenschaftler. Er hat zum Beispiel mehr als 300 Produkte erfunden, die man aus Erdnüssen herstellen kann. Also in allen möglichen Bereichen. Mit Erdnüssen kann man jetzt ziemlich alles machen. Also von Tinte über Schuhcreme, was auch immer. Da hat er eben aus Erdnüssen und Salzkartoffeln alles Mögliche hergestellt. Aus Süßkartoffeln, will ich sagen. Mehr als 100 Produkte gehen auf ihn zurück. Und damit wollte er sich eben einsetzen für die Landwirtschaft in den südlichen US-Staaten. Das war alles so eintönig dort auf den Plantagen. Und er wollte eine Diversifizierung, also eine Vielfalt hineinbringen in die Landwirtschaft, indem man eben Erdnüsse und auch Kartoffeln anpflanzte. Ambroise Paré, jetzt gehen wir in den Bereich der Medizin, darum gehe ich zeitlich wieder zurück, 1510 bis 1590, war der Vater der modernen Chirurgie. Interessant, nicht wahr? Und er soll dabei inspiriert gewesen sein durch 1. Mose 2, Vers 15. Nämlich, das kommt noch. Aber, mache eine Verwechslung. James Simpson, 1811 bis 1870, er wurde der Vater der modernen Anästhesie. Denn er hat den Chloroform entdeckt als Mittel für die Anästhesierung. Und er soll bei seiner Entdeckung eben inspiriert gewesen sein von 1. Mose 2, Vers 21. Wo Gott Adam in einen Tiefschlaf fallen lässt, um dann die Rippe operativ zu entfernen. Ja, und William Harvey, 1578 bis 1567, war der Entdecker des Blutkreislaufes. Das ist also nicht so lange, schon so lange bekannt. Und dann noch ein ganz wichtiger Mann, Louis Pasteur. 1822 bis 1895. Er ist der Entdecker der Bakterien, hat auch verschiedene Impfstoffe hergestellt, zum Beispiel einen gegen Tollwut. Und ihm gelang die Widerlegung der Abiogenese. Bis dahin waren die Leute so allgemein noch überzeugt, dass aus Lumpen zum Beispiel Lebewesen entstehen können. Alte Lumpen im Keller, plötzlich kommen da Mäuse heraus. Und man glaubte auch, dass eben plötzlich so aus dem Nichts in Teichen können Lebewesen entstehen. Und auch so auf Nahrungsmitteln. Mir nichts, dir nichts, plötzlich kommt da Leben heraus. Ja, wird alles plötzlich lebendig. Und da waren die Menschen so über der Meinung, dass es immer noch so ist, dass aus toter Materie plötzlich Leben entstehen könnte. Aber Louis Pasteur hat das wissenschaftlich dann belegt, in einem öffentlichen Experiment, wenn man eben eine Flüssigkeit pasteurisiert, ja, dann kommt keine Gärung mehr. Ja, so, also die Pasteurisierung geht auf Louis Pasteur zurück, indem man eben die Bakterien abtötet. Und so konnte er zeigen, Abiogenese, also dass aus toter Materie Leben entsteht, das ist einfach falsch. Wissenschaftlich nicht akzeptabel. Wir kennen kein einziges Beispiel, wo aus toter Materie Leben entstanden ist. Und so sagt er als Naturgesetz formuliert, Leben kommt aus Leben. Das ist das Einzige, was je beobachtet worden ist. Und trotzdem, die ganze Evolutionstheorie baut auf einer Behauptung auf, die wissenschaftlich eben noch nie durch ein Experiment belegt worden ist, dass aus toter Materie Leben entstehen könnte. Nirgends ist das zu beobachten in der Natur. Es widerspricht auch dem Massenwirkungsgesetz der Chemie, den Gesetzen der statistischen Polykondensation. Es geht gar nicht. Aber nicht nur, man hat es nie beobachten können, sondern es widerspricht den Naturgesetzen. Und es widerspricht dem Naturgesetz von Louis Pasteur, Leben kommt aus Leben. Interessant, er lebt in der Zeit von Darwin. Darwin 1809 bis 1882. Und Louis Pasteur 1822 bis 1895. James Simpson 1811 bis 1870. Er ist, wie gesagt, der Vater der modernen Anästhesie, habe ich schon erklärt. Und dann bleibt noch Joseph Lister 1827 bis 1912. Er ist der Begründer der Antisepsis in der Medizin. Also der Vorsichtsmaßnahmen, dass keine Keime verbreitet werden. Krankmachenden Keime. Natürlich, er konnte zurückgreifen auf den armen Semmelweis. Der hat ja als erster in der Medizin gefordert, dass seine Studenten die Hände waschen müssen, bevor sie Entbindungen vornehmen. Es war ja so im 19. Jahrhundert, ein sehr großer Teil der Mütter, die ins Spital kamen zur Entbindung, starben nach der Geburt. Und zwar am schlimmsten war es in den wissenschaftlichsten Einrichtungen, in den Universitätsspitälern. Warum? Weil dort am allermeisten Leichen seziert wurden. Da kamen die Ärzte aus dem Leichenzimmer, sobald deine Frau hochschwanger auf die Station kam, und haben mit ungewaschenen Händen die Entbindung durchgeführt und viele der Frauen sind gestorben. Semmelweis hat sich eingesetzt, meine Studenten waschen die Hände. Der wurde ausgelacht von seinen Kollegen Wissenschaftlern. Und ausgegrenzt, der arme Semmelweis, sein Name zeigt sie an, war ein Jude, der aus dem Alten Testament etwas wusste von Hygiene, 4. Mose 19, 3. Mose 16, nur andeutungsweise. Und der Mann ist in einer psychiatrischen Anstalt verendet. Deswegen. Aber Joseph Lister hat etwas später dann mit Erfolg diese antiseptischen Maßnahmen eingeführt. Er hat auch Desinfektionsmittel eingeführt, um eben Bakterien abzutöten, um das Risiko einer Infektion bei Operationen zu reduzieren und so weiter. Ja, und wir kommen ins 20. Jahrhundert. Auch da könnte man viele Wissenschaftler, die ganz klar an Gott geglaubt haben, vorstellen. Auch solche, die wirklich bibeltreue Wissenschaftler sind, von Weltrang. Ich möchte noch ein Beispiel erwähnen. Werner Heisenberg, 1901 bis 1976. Er war Physiker und Mitbegründer der Quantenphysik. Und auch Nobelpreisträger. Dieser Mann hat gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Eindrücklich, nicht wahr? Das entspricht ganz Sir Isaac Newton, der schon damals gesagt hat, wer ein bisschen Physik betreibt, kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Nun kommen wir unter neuntens zum Thema Arbeitsethik. Im Römischen Reich galt, geistige Arbeit ist edel. Aber körperliche Arbeit gar nicht. Das ist die Sache der Sklaven und der unteren Schichten. Und so wurden im Römischen Reich allgemein Heere von Sklaven gehalten. Die machten die körperliche Arbeit. Also für die Römer galt, freie Menschen arbeiten nicht körperlich. Körperliche Arbeit erniedrigt. Und da kamen die Christen auch in eine Welt hinein mit einem Arbeitsethos, das völlig entgegen der Bibel war. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 3, Vers 10, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und wichtig, der Herr Jesus sagt in Lukas 10, Vers 4, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also Gott will bezahlte Arbeit. In Jakobus 5 heißt es auch, dass der vorenthaltene Lohn der Schnitter auf den Feldern zu dem Herrn Zebaoth schreit. Gott hasst vorenthaltene Löhne. Und Paulus selbst war ja Zeltmacher von Beruf, Apostelgeschichte 18,3. Hatte also ein Handwerk gelernt, wie das im Judentum damals üblich war. Alle Rabbiner hatten zuerst als Kind, normalerweise beim eigenen Vater, ein Handwerk gelernt. Also diese Spaltung in intellektuelle Arbeit und körperliche Arbeit war im Judentum gar nicht da. Da Das gehörte ganz normal zusammen. Darum bin ich Pianist geworden. Damit ich eben auch körperlich arbeite. Ja, Spaß beiseite. In 1. Mose 2, Vers 15 sehen wir, wie Gott Adam von Anfang an berufen hat, um den Acker zu bebauen und zu bewahren. Und da lernen wir aus der Bibel, körperliche Arbeit war bereits die Arbeit im Paradies. Das ist nicht die Arbeit der gefallenen Welt. Gar nicht. Arbeit ist ein Rest aus dem Paradies. Nur die mühsamen Seiten, Kehrseiten der Medaille, wie Dornen und Disteln und der Schweiß damit in Verbindung, hängt zusammen mit dem Sündenfall. Aber die Arbeit ist grundsätzlich eine Gabe Gottes. Das wissen alle, die einmal arbeitslos gewesen sind. In Epheser 6, Vers 5 schreibt der Apostel Paulus, ihr Sklaven, denn es kamen ja in der frühen Zeit viele Sklaven zum Glauben. Ihr Sklaven, gehorcht euren Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass, was irgendein jeder Gutes tun wird, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Hier wird klar gemacht, dass jede Arbeit, und sei sie Sklavenarbeit, eine würdige Arbeit ist, mit der man Gott dienen kann. Gottes Dienst darbringen kann. Das heißt Gott dienen. Basilius von Caesarea sagte schon im 4. Jahrhundert, Müßiggang ist ein großes Übel. Arbeiten bewahrt uns vor bösen Gedanken. Das ist so. Warum haben Jugendliche auf den Bauernhöfen viel weniger Teenager-Probleme als andere? Das hat schon seinen Grund. Arbeit bewahrt uns vor bösen Gedanken. Martin Luther im 16. Jahrhundert sagte, Arbeit ist eine Vocatio. Vocatio heißt Berufung. Also jeder soll in seinem Beruf, in seiner Arbeit, sich als von Gott berufen sehen, diese Arbeit zu tun. Und von daher kommt ja unser Begriff Beruf. Aber leider ist es heute bei den meisten ersetzt worden durch Job. Job ist so eine oft zeitlich begrenzte Gelegenheitsarbeit mit dem Ziel, dass es etwas Geld einbringt. Aber man sieht nicht mehr den Sinn der Arbeit als ein Dienst für Gott. Und darum, dieser Begriff Beruf, den dürfen wir nicht verlieren. Und Martin Luther lehrte, aufgrund der Bibel natürlich, alle Arbeit ist Dienst für Gott. Und das hatte Folgen ab der Reformation. Dadurch entstand schließlich die Mittelschicht. Das kannte man in der alten römisch-griechischen Welt nicht. Da gab es die Armen und die Reichen. Eine Mittelschicht gab es gar nicht. Und jetzt die Christen, die in der Reformation wieder zum Evangelium zurückgefunden haben, haben auch eine ganz neue Haltung gegenüber der Arbeit bekommen. Und das hat Auswirkungen. Und wenn man das erworbene Geld nicht am Wochenende wieder ausgibt, ja, dann hat das natürlich eine Entwicklung in der Arbeit. Dann geht es weiter und plötzlich entsteht dadurch ein gewisser Wohlstand. Aber nicht, um sich im Wohlstand zu drehen und zu kehren, sondern es ist ein Wohlstand mit einem innerlichen Abstand vor weltlichem Vergnügen. Und so entstand die protestantische Arbeitsethik. Und das war eine ganz wesentliche Säule der westlichen Wirtschaft, die einen solchen Aufschwung gefunden hat, wie man es in der ganzen Weltgeschichte nie gesehen hat. In Westeuropa und Nordamerika. Und sehen wir, welche Länder sind reich geworden? In Amerika, die protestantischen, die evangelischen, die freikirchlichen. Überall, wo es katholisch ist, ist es arm. Mexiko, Südamerika. Das hängt ganz direkt zusammen mit der Haltung zur Arbeit. Und dann wurde auch eben betont, Das Recht auf Eigentum ist biblisch. Die Sozialisten, die sagen, Eigentum ist Diebstahl. Das ist Rebellion gegen Gott, denn Gott schützt das Eigentum. 2. Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Damit wird das Privateigentum geschützt. Und das ist die Basis für eine freie Marktwirtschaft. Aber wenn sie dann nicht christlich ausgelebt wird, dann wird sie böse und zerstörerisch. Das ist klar. Das ist die andere Seite. Ich habe nicht einfach jetzt das Wort für Kapitalismus im Kontrast zum Sozialismus genannt, aber der Sozialismus ist auf jeden Fall falsch und der böse Kapitalismus ist auch falsch, aber ein biblisch begründeter Kapitalismus, der eben begründet ist, der verbunden ist mit Barmherzigkeit und Nächstenliebe, das ist etwas ganz anderes. Jetzt könnte man weiterfahren mit Themen wie Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Man denkt an die Magna Carta von 1215. Diese Freiheitsrechte für den Einzelnen, die sind tief im Mittelalter biblisch begründet worden. Und dann auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776. Vergessen wir nicht, ein großer Teil der Gründungsväter in Amerika, das waren überzeugte, bibeltreue Christen. Und die haben diese Grundsätze aufgestellt. Das ist nicht einfach das Erbe der Aufklärung. Religionsfreiheit kam mit der Reformation. Martin Luther hat ganz klar die Religionsfreiheit begründet. Die Abschaffung der Sklaverei ist nicht ein Ergebnis der Aufklärung, sondern ist ganz eindeutig geschichtlich nachzuweisen als eine Folge des biblischen Christentums. Das waren gläubige Männer und Frauen, die sich ganz klar gegen die Sklaverei eingesetzt hatten, bis es zum Ziel kam. Jetzt könnte ich sprechen über die Malerei im Mittelalter bis zur Renaissance und so weiter. Das sind Höhepunkte der Kunst erreicht worden, die man nirgends sonst in der Kultur der Welt sieht. Oder Architektur. Man sehe nur die ganze Entwicklung bis zum Bau der Kathedralen. Und das soll ein Kulturloch sein. Ich möchte schließen mit einem 10. Punkt von der Tempelmusik zur Musik des Christentums. Die jüdische Musik des Tempels und der Synagoge ist die Grundlage der christlichen Musik in Europa. Diese Musik hat in den ersten Jahrhunderten die heidnische Musik der Römer und Griechen verdrängt, die zum Teil auch ekstatische Musik war, wenn man an den Dionysos-Kult denkt, also stark rhythmusbetonte Musik, die zum Abheben führte. Aber da wurde die christliche Musik entgegengesetzt. Römer 15, Vers 9, da schreibt der Apostel Paulus im Blick auf die heidnischen, nichtjüdischen Völker. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Psalmen singen. Dieser Ausdruck Psallo, Psalmen singen, bezeichnet also die biblischen Gesänge, die unter den Nationen, unter den heidnischen Völkern verbreitet werden sollten. Und so kam die biblische alttestamentliche Musik nach Europa und wurde die Musik der frühen Christen. Ich habe hier verschiedene Stellen aus dem Neuen Testament aufgeführt, die alle mit dem Gesang und der Musik zu tun haben. Der Gesang der Synagoge und des Tempels wurde zum Gesang der frühen Christen. Diese Gesänge waren einstimmige Gesänge, so wie in aller Welt. Man nennt das Monophonie. Das ging bis ins Mittelalter, aber im Mittelalter wollte man das Lob Gottes noch mehr erhöhen und begann mit Versuchen, eine zweite Stimme zu bilden. Zuerst nur als Liegeton und darüber die Melodie. Das war schon eine einfache Zweistimmigkeit. Dann in Parallelen, die gleiche Melodie, immer in 5 Tönen Abstand, ganz parallel. Oder 4 Tönen Abstand. Und so ging das weiter, bis man die vierstimmige Musik entwickelt hatte. Bach hat den vierstimmigen Choral zum Höhepunkt gebracht. Und der vierstimmige Choral ist in der Kompositionslehre der Ausgangspunkt für die ganze konzertante sinfonische Musik. Wenn man das Handwerk wirklich beherrscht im Schreiben von vierstimmigen Chorälen, dann kann man Konzerte schreiben. kann man Sonaten improvisieren am Klavier und so weiter. Und so muss man sagen, diese mehrstimmige Musik ist ganz typisch und eindeutig eine christliche Errungenschaft. Das hat sich in keiner Kultur der Welt irgendwo parallel gebildet. Weder bei den Indianern oder in China oder in Afrika oder in Indien, wo auch immer, nirgends, nur im Christentum. Und da spricht nochmals dieser Artikel von einem Kulturloch. Dabei Bach, kann man sagen, verkörpert so den Höhepunkt dieser Entwicklung bis ins 17. Jahrhundert. Und von Bach aus sind die anderen Komponisten weitergegangen. Und darum haben auch die späteren Komponisten so eine Hochachtung gehabt vor Bach. Man denkt an Beethoven oder Mendelssohn. Und mit dem 20. Jahrhundert kam dann die Auflösung der Tonalität. Man wollte nichts mehr zu tun haben mit diesem Dreiklang. Man wollte eigene Gesetze einführen. Und so kam die atonale Musik, aber genau in der richtigen Zeit. In der Zeit dieser Apostasie, dieses Abfalls der Endzeit. Zum Schluss möchte ich noch hinweisen, die wichtigste Quelle für all diese Beschreibung von kulturellen Errungenschaften bildet dieses Buch von Alwin Schmidt, Wie das Christentum die Welt veränderte. Menschen, Gesellschaft, Politik, Kunst. Erschien im Resch Verlag, Gräfelfing 2009. Das Buch hat 494 Seiten. Und da finden Sie viele, viele Quellenangaben und er hat da also über Jahre hinweg eine riesige Sammlung in der Literatur gemacht zum Thema. Schmidt ist emeritierter Professor für Soziologie. In Amerika sehr bekannt, bei uns weniger. Am Illinois College in Jacksonville, Illinois. Weitergeben. Gepriesen seist du dafür. Amen.